Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht's um eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat, und da geht's ziemlich zur Sache, denn da ist der Mann, der eigentlich auf den ersten Blick alles richtig gemacht hat, würde ich sagen, aber dann sagt Gott zu ihm, du Narr, oder je nach Bibelübersetzung, was bist du für ein dummer Mensch, oder in der Volksbibel sagt Gott sogar, du Volltrottel. Ja, was ist denn los? Was hat er denn falsch gemacht? Und was können wir von dieser Geschichte lernen? Die Frage stellt sich, was macht unser Leben wirklich reich? Und darum geht's heute in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören wünscht Andreas Ross.
Wenn ich einmal reich wär, di 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 dum. Kennen Sie das? Ja, das war ein Schock, ich weiß, aber eine der berühmtesten Melodien, glaube ich, aus dem Musical Anatevka heißt es bei uns. Wenn ich einmal reich wär, heute geht es ums Reichsein. Klar, völlig verständlicher Wunsch. Aber es geht heute um die Frage, was macht mein Leben wirklich reich? Und da gibt's einige Fragen, denn Jesus hat mal dazu eine Geschichte erzählt von einem reichen Menschen, der aber ein hartes Urteil eingefangen hat von Gott, das muss ich gleich sagen. Und heute sind wir hier in der Kirche, Sie sehen keinen, außer den Konfirmanden, keinen einzigen Jugendlichen hier in der Kirche. Warum? Weil die Jugendmitarbeiterschaft gerade auf dem Wochenende ist, auf dem Mitarbeiterwochenende, und haben sich heute Morgen mit der gleichen Geschichte beschäftigt, auf die ich jetzt in meiner Predigt eingehe, und haben mir auf dem Handy per WhatsApp einen Meter Fragen dazu geschickt. Wenn man das mal runterscrollt. Mein lieber Scholli, habt ihr euch Gedanken gemacht, liebe Jugendmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber sehr, sehr ordentlich, da sind wirklich ein Haufen Fragen dabei. Ich werde auf viele davon eingehen. Also, worum geht es in dieser Geschichte, die Jesus also über einen reichen Menschen erzählt? Da steht gleich am Anfang, Lukas Kapitel 12. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. So, und da hake ich jetzt mal kurz ein. Jetzt für alle, die sich mehr in der Bibel auskennen wollen und mehr tiefer eintauchen wollen, Folgendes. Gleichnis ist ja schon wieder typisch für Jesus. Ja? Aber weil Jesus damit ein Bild vor Augen malt oder einen Vergleich zieht und uns damit etwas erklären will, und deswegen, Gleichnisse gibt es ganz viele von Jesus in den Evangelien. Jetzt ist es nur so, dass dieses Wort Gleichnis, das haben wir als Fremdnis, das heißt im Griechischen Parabolä, und wir haben das Wort Parabel. Dieses Wort Gleichnis ist ein Sammelbegriff, und es gibt total unterschiedliche Arten von Gleichnisse. Es gibt die Gleichnisse, die uns etwas über das Himmelreich erzählen, die fangen immer an mit das Himmelreich ist wie, und dann kommt eine Geschichte. Manchmal steht dieser Satz gar nicht dabei, es kommt trotzdem eine Geschichte, dann wird erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hatte zum Beispiel, und der eine ging hinaus und ließ sich ein Erbe auszahlen und so weiter und so fort. Sie kennen die Geschichte. An diesen Gleichnissen, die etwas über das Himmelreich sagen, lernen wir was über Gott und über das Himmelreich. Aber dann gibt es daneben auch Beispielerzählungen. Da lernen wir was über uns Menschen und wie wir uns verhalten können. Vorrangig aber also über uns Menschen. Und solch eine Beispielgeschichte, um die geht es heute. Die will ich jetzt mal vorlesen, was Jesus da erzählt hat. Ich lese sie heute mal ganz bewusst aus der Basisbibel vor. Das ist die Bibel, die die Konfirmanden haben. Jesus erzählt also folgende Geschichte. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, meine Ernte einzulagern. Schließlich sagte er sich, So will ich es machen. Ich reiß meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. So geht diese Geschichte. In der Lutherbibel ist sie überschrieben, der reiche Kornbauer. Und ich kann gut verstehen, dass unsere jungen Leute mir diese Fragen geschrieben haben. Da ist vieles dabei. Moment. Ist es nicht ungerecht, dass Jesus das erzählt, weil einer auch etwas vom Erbe haben möchte? Das ist ein paar Zeilen vorher. Und ist es nicht ungerecht, dass der Mann für die Ernte arbeitet und dann so dargestellt wird, als wäre er voll habgierig und geizig? Warum weist Jesus den Typen ab, der nur seinen gerechten Anteil haben will aus unserer Ansicht? Warum lässt Gott am Ende keine Gnade walten? Wow. Das sind sehr berechtigte Fragen. Also wissen Sie, denn einerseits ist, ich sage es ganz ehrlich, ich habe jahrzehntelang mit dieser Geschichte so meine Probleme gehabt und Fragen, die ich, genau wie die hier von der Jugend, die ich nicht beantwortet bekommen habe. Ich fand die Geschichte echt brutal, da stirbt einer am Schluss, da sagt Gott zum Menschen, so jetzt stirbst du, fertig. Aber jetzt mit der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, denke ich, das ist leider sogar realistisch. Wie viele Menschen habe ich schon zu Grabe getragen, die gerade so das Rentenalter erlebt haben und wenige Monate, bei einem nur 3 Monate später gestorben sind. Und wenn du dann Udo Jürgens Fan bist, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, dann wird es echt schwierig, wenn man das Leben aufgeschoben hat bis zur Rente. Also die Geschichte ist brutal, aber darin leider auch sehr realistisch. Und dann denke ich, was ich auch nicht verstanden habe, wie die Jugend jetzt, hey, der Mann hat doch alles richtig gemacht. Der hat doch überlegt, wie mache ich das mit der großen Ernte? Also Scheunen abreißen und größere bauen. Also zu investieren, vorausschauend zu handeln, unternehmerisch zu denken, Eigeninitiative zeigen, das ist ja alles vollkommen im Sinn von Jesus. Und damals, wo es von Josef erzählt worden ist in Ägypten, der für die 7 Fettenjahre dann hat vorausschauend Silos bauen lassen, das Getreide gesammelt, da war es gut. Und jetzt, wenn es der hier macht, dieser reiche Mann, da soll es schlecht sein. Das soll einer erst mal verstehen. Eigentlich ist der Kerl doch klug. Und trotzdem ist es offensichtlich falsch. Denn Sie wissen ja, was da steht, was Gott selbst zu dem Menschen sagt. Du Narr oder du törichter Mensch. Und jetzt kommt es auf die Bibelübersetzung an. Jetzt spielen die Bibelübersetzer mal alle Schimpfworte durch, die hier so passen würde. Also bei einem steht, was bist du für ein dummer Mensch? Und beim anderen, also heute würde man sagen, du Vollpfosten. Das wird es eigentlich ziemlich genau treffen. Es ist ein absolut scharfes Urteil aus dem Munde Gottes. Und ich frage mich, ja, was hat er denn falsch gemacht? Der Kerl ist so ein guter Schwab. Was hat er denn falsch gemacht? Und da erzählt mir die Geschichte, wenn ich genau hinschaue, zweierlei. Und jetzt, liebe Jugend, hört mal. Also das Erste, was der Mensch falsch gemacht hat, also alles, was ich bisher gesagt habe, hat er nämlich nicht falsch gemacht. Was also ist das Problem? Das Erste, was dieser Mensch offensichtlich falsch gemacht hat, das merkt man an der Frage, die Gott ihm stellt. Wem gehört das dann, was du da angehäuft hast, wenn du tot bist? Offensichtlich hat dieser Mensch nicht daran gedacht. So, jetzt fragen wir mal, also wem gehört das? Ja, Und jetzt kommen da nur Fragen auf. In der Geschichte wird doch nur von diesem einen Menschen erzählt. Hat er denn Familie? Hat er Kinder? Hat er Leute, für die er sorgen muss oder verantwortlich ist? Hat er denn Verwandte oder hat er Freunde? Das wissen wir alles nicht. Stattdessen wird in jedem zweiten Satz hier in dieser Geschichte betont, dass er für sich selbst denkt. Das ist doch auffällig. Er sagte zu sich selbst oder er spricht mit sich selbst, so will ich es machen. Oder dann kann ich zu mir sagen oder am Schluss, wo es heißt, so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft. Also das ist der Knackpunkt. Der Mann führt Selbstgespräche, der ist offensichtlich allein, der lebt für sich. Achtung, Falle, ich habe nicht gesagt, dass er einsam ist. Einsamkeit ist nichts, was schlecht wäre, wo man einen Fehler gemacht hat oder so, wie dieser reiche Mann. Ich meine nicht die Einsamkeit, sondern er lebt sein Leben für sich alleine. Und wenn da x Leute drumherum sind, das kann ja sein, von denen erfahren wir nichts, weil dieser Mensch sie nicht wahrnimmt. Deshalb dieses ganze Planen, dieses Investieren, dieses vorausschauend Handeln, alles gut, alles gut. Die jungen Leute haben gefragt, wie das mit Geldanlagen ist, ob die okay seien. Ja, macht das, wenn ihr das Geld dazu habt. Aber dieser Mensch hier, ich glaube, bei dem läuft schief, dass er alles für sich allein macht. Und dass er zu sich selbst dann sagt, jetzt gönn dir die Ruhe, jetzt iss, trink, genieße dein Leben. Und da liegt der Hund begraben. Ich weiß nicht, ob Sie Karl Zuckmayer kennen, Schriftsteller. Der hat mal diese Geschichte, die da vorgefallen ist, in Berlin, Rathaus, der Hauptmann von Köpenick, gell? Das ist eine historische Geschichte. Und Karl Zuckmayer hat da ein Drama draus geschrieben. Dieser Mann, der das gemacht hat, sich als Hauptmann von Köpenick ausgegeben und das Rathaus besetzt hat und die Berliner Stadtkasse geklaut hat auf diese Art und Weise, den lässt Karl Zuckmayer Folgendes sagen. Jetzt entschuldige ich mich, weil das ist berlinerisch und ich kann kein Berlinerisch, aber ich versuche es mal vorzulesen. Also, Wilhelm Voigt sagt, und denn stehste vor Gott, dem Vater stehste, der allens je weckt hat, und denn vor dem stehste denn, und er fragt dir ins Gesichte, Wilhelm Voigt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatten, muss ich sagen. Die habe ich geflochten im Gefängnis und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt, muss ich sagen. Und zum Schluss hast du geröchelt und gewürcht um das bisschen Luft und dann war es aus. Das sagst du vor Gott, Mensch. Aber der sagt zu dir, je weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt, sagt er. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Sogar Gott spricht berlinerisch. Wusste ich bisher auch nicht. Ich habe gedacht, er schwätzt Schwäbisch. Das ist die Frage, die Gott dem reichen Kornbauer stellt. Was hast du mit gemacht? Und Jesus legt noch eine Schippe drauf, indem er im gleichen Kapitel nur ein paar Sätze weiter dann sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Das ist die Richtung, um die es geht. So, jetzt wieder eine kleine Nebenbemerkung. Haben Sie das gehört mit den Armen? Typisch Lukas. Gell? Diese Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, von einem reichen Menschen, die gibt es nur im Lukas-Evangelium. Und nur weil wir das Lukas-Evangelium haben, kennen wir diese Geschichte, die Jesus erzählt hat. Also Lukas Sondergut heißt das. Und niemand, kein Evangelist, hat so sehr diese Seite von Jesu Botschaft betont, dass Jesus einen Blick für die Armen hatte und soziale Gerechtigkeit wollte. Das zieht sich durch das ganze Lukas-Evangelium. Aber jetzt nur mal als Nebenbemerkung. Also, jetzt geht's um diesen reichen Menschen, diesen reichen Kornbauer, der will alles alleine genießen und denkt jetzt, er hätte jahrelang ausgesorgt. Und Jesus sagt dagegen, oh nein, teilt euer Leben mit anderen, dann seid ihr reich bei Gott. Es geht nicht darum, Punkte zu sammeln bei Gott. Geht eh nicht. Gell? Es geht darum, selbst vergessen zu teilen mit anderen. Was macht unser Leben reich, ist die Frage. Und da denke ich jetzt mal hier an die Kinder. Also, ein Kind sitzt in seinem Kinderzimmer, umringt von 843 Spielsachen. Und dann geht das Kind raus auf die Straße, trifft sich mit anderen Kindern, dann nehmen sie Stöcke, die sie am Straßenrand finden und sind absolut glücklich mit Stöcken und anderem Zeug, das sie gefunden haben und blühen auf da draußen. Das macht das Leben reich. Eine Mutter erzählt, er hat einen Sohn, 10 Jahre alt, und jetzt haben die in der Familie einen Hund bekommen, gell? So einen kleinen Hund. Und sie merkt dann, der Sohn macht dann nach einer gewissen Zeit ein Foto von dem Hund und schreibt unter dieses Foto wörtlich drunter: Ich bin reich. Dass dieser Kerle einen Hund knuddeln kann, das macht ihn reich. Die Beziehung zu diesem Hund, nicht Schätze horten. Wenn ihr Jungschar macht, wenn ihr Kinderkirche macht, wenn ihr Kinderbibeltag macht und euch für die Jungs und Mädels da seid, das macht euch reich. Ihr Konfirmanden, wenn ihr hier im Gottesdienst was vorlest, wenn ihr das, was ihr könnt, für andere auch tut, das macht euch reich. Oder Gustav Fischer Stift. Da tauchen immer wieder 2 Männer auf im Gustav Fischer Stift, die singen, die machen Musik für die alten Leute. Und singen für die alten Leute. Einfach so sind sie da und kommen immer wieder. Der eine hat dann dessen Bläser und der andere singt dazu. Einfach so. Das macht uns reich, wenn wir so teilen. Es ist leicht, selbst vergessen sein Leben zu teilen mit anderen. Und das macht uns reich. Und das ist das Erste, was wir vom reichen Kornbauern lernen. Und, liebe Jugendmitarbeiter, natürlich darf man reich sein, private Altersvorsorge machen. Sind Schwaben schlechte Menschen, da sie sparen und rücksichtsvoll mit Geld umgehen? Nein, wir sind besonders gesegnet, aber alles das darf sein, das ist nicht das Problem. Ja? Es ist völlig okay. Aber für sich allein leben wollen, das ist das Problem, nicht sein Leben zu teilen. Das ist der erste Fehler, der in der Geschichte diesem reichen Menschen vorgeworfen wird. Jetzt kommt der zweite Fehler. Und diesen zweiten Fehler merkt man, wenn man sich fragt, wann taucht eigentlich Gott in dieser Geschichte auf? Da sind unsere jungen Leute auch schon draufgekommen, das habe ich gelesen. Wenn man die Geschichte so zum ersten Mal hört, dann denkt man, ja, als Gott sich dann bei diesem Menschen meldet und sagt, du Narr, du törichter Mensch, du Dummkopf, heute Nacht fordere ich dein Leben von dir und wem gehört das dann, was du hast? Aber nein, Gott taucht schon viel früher in dieser Geschichte auf, es steht nur nicht da. Er taucht gleich am Anfang schon im ersten Satz auf. Und wissen Sie, dieser erste Satz ist im Griechischen so umständlich formuliert, dass man wirklich drüber stolpert. Kein gescheiter Mensch fängt eine Geschichte so umständlich an. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt dieser Satz: Eines reichen Menschen Land brachte eine gute Ernte. Also nicht, da war ein reicher Bauer, der hatte eine gute Ernte. Nein, nicht der Bauer macht irgendwas, das Land macht irgendwas. Der Bauer steht im Genitiv, das Land steht im Nominativ. Um das Land geht es. Die Felder bringen Frucht. Deshalb habe ich die Basisbibel vorgelesen, was die Konfirmanden haben, weil es da treffend übersetzt ist. Die Felder bringen Frucht. Hier geht es überhaupt gar nicht darum, dass der Mann irgendwas beiträgt dazu. Natürlich ist das ein fleißiger Bauer, ist ja reich und von nichts kommt nichts, sagt man. Aber hier geht es nicht um das, was er sonst tut. Hier geht es darum, dass das Land Frucht hervorbringt. Und das heißt in Jesu Worten, Gott lässt wachsen. Gott schenkt, Gott sorgt, Gott segnet. Gott ist zuerst am Zug. Aber der reiche Mann baut seine ganze Lebensgewissheit auf seinen Reichtum auf seinen Besitz. Zweiter Fehler. Er sagt, iss, trink, genieße dein Leben. So, und dann werde jetzt ich als Theologe natürlich hellhörig, wenn hier steht, genieße dein Leben. Wenn man es wörtlich übersetzt, steht hier, sei heiter. Und heiter sein, das Wort, das hier im Griechischen steht, ist nicht das normale Wort für Freude. Hier steht ganz bewusst ein anderes Wort für Freude. Wenn Paulus zum Beispiel schreibt, freut euch in dem Herrn, also freut euch an Gott, hat ein anderes Wort dafür. Das Wort, das inhaltlich eine tiefe Bedeutung hat und die Verbundenheit mit Gott und Freude an Gott ausdrückt. Aber hier steht es nicht, hier steht nur Heiterkeit. Hier steht ein anderes Wort, das die Freude ohne Gott ausdrückt. Deshalb ist der Kerl ein Vollpfosten, ein törichter Mensch. Er wird auch über die Heiterkeit nicht rauskommen. Alles, was er erleben kann, ist Ballermann. Das ist auch nicht schlecht, habe ich mir sagen lassen. Ich war noch nie dort. Aber wenn nicht mehr im Leben rüberkommt, dann fragt uns Gott, was hast du gemacht? Sehen Sie, das hier, das ist nicht diese echte Freude, in der Gott wurzelt, sondern das ist nur Heiterkeit. Und mehr wird dieser Mensch nicht schaffen. Deswegen heißt es am Schluss der Geschichte, so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Und jetzt fragen unsere Jugendmitarbeiter natürlich, was soll denn das heißen? Kann man denn bei Gott etwas besitzen? Kann man denn bei Gott reich sein? Tja, was macht mein Leben wirklich reich? Schärfer gefragt, was macht mein Leben reich bei Gott? Vielleicht, wenn ich erkenne, was Gott mir schenkt. Das Land brachte den Ertrag, nicht der Bauer. Oder wenn ich mir bewusst mache, wie Gott mich segnet. Oder wenn ich mich daran freue, dass ich Gott habe. Wissen Sie, Jesus hat nur ein paar Sätze später als unsere Geschichte, noch im gleichen Kapitel vom Lukas-Evangelium, hat er gesagt, habt keine Angst, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu schenken. Gott schenkt uns unser Reich, uns allen, den Alten und den Jungen, den ganz Lebenserfahrenen und der kleinen Sophie. Gott schenkt uns sein Reich, er öffnet es für uns und wir sind auf diese Weise mit Gott verbunden. Ich persönlich finde das Wort Heiland so toll. Ich sage, Jesus ist mein Heiland. Sagt nicht allen etwas, dieses Wort Heiland, aber für mich drückt das diese Verbindung aus, die Gott mit mir hat. Also, reich sein bei Gott heißt schlicht und einfach feiern, dass Gott uns so nimmt, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten. Er nimmt uns an, er stellt keine Vorbedingungen, die wir erfüllen müssten, dass wir zu ihm kommen dürften. Nein, er sagt, komm zu mir und sei bei mir. Und dann arbeitet er an uns, dann verändert er uns. Und Gott wirken lassen, das ist auch relativ einfach, muss ich sagen. Er hat es schwer, nicht ich. Also ich habe es mit mir auch schwer, aber er hat es wahrscheinlich schwerer mit mir. Und sehen Sie, das ist reich sein bei Gott. In dem Sinn genießen, dass Gott für uns ist und dass wir mit ihm verbunden sind, dass er uns segnet, dass er uns reich beschenkt. Dann legen wir auch los und arbeiten und tun und machen und sorgen vor, aber nicht so, dass das unser alleiniges Daseinsgefühl ist und wir, wenn wir sterben, vor einem Scherbenhaufen stehen, sondern so, dass wir wissen, Gott, ich setze auf dich und du trägst mich durchs Leben durch und dann komme, was da wolle. Und das kriegen wir hin. Erstens, das Leben mit anderen teilen. Und zweitens, mit Gott leben. Und das macht unser Leben reich. Und mehr will diese Geschichte gar nicht. Amen.